Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 222. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein und dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Michi, du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche im Gradl gehabt haben.
Ja, weiß ich noch, weil die Folge werde ich nicht so schnell vergessen. Wir waren bei einer absoluten Legende zu Gast, nämlich beim Ewald Zschäppe vom Weingut Werlitsch. Und der hat uns einerseits Exvero 2 aus 2005 hergestellt und andererseits hat er extrem offen darüber geredet, wie schwierig diese Anfangsphase als biodynamischer Vorreiterbetrieb in der Südsteiermark eigentlich war und wie lang das vor allem dauert hat und wie lang das schwierig war. Weil das hat uns ja beide auch nochmal richtig geflasht.
Absolut, also das war einfach Jahre länger, als ich erwartet habe.
Ja, viel,
er hat
gemeint,
die ersten 10 Jahre war einmal wirklich
nichts. Gar nichts.
Das ist für mich unvorstellbar.
Nur eingelagert.
Stell dir das einmal vor, du arbeitest 10 Jahre für was, an das du selber glaubst, aber an das außen nicht so viele Leute glauben.
Ja.
Und dann auf einmal geht's, also erstens einmal, das muss so ein mega Gefühl sein. Ich habe ihm dann nicht gefragt, ob er diesem Gefühl dann vertrauen hat können, weil das halt so lange Arbeiten ins gefühlte Nichts einmal ist. Aber du musst so ein Vertrauen einmal haben in das, was du machst. Ich finde das total stark. Und natürlich hat der Ewald auch gemeint, mit der Schmecke das Leben Gruppe im Hintergrund und mit diesen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Partners in Crime, aber Partners in Wine auf jeden Fall, die da alle also ein ähnliches Ziel verfolgt haben und in eine ähnliche Richtung gearbeitet haben, hat es dann doch irgendwie funktioniert, dass sie alle da dran geblieben sind und dann schließlich diesen Erfolg gekriegt haben.
Ja, du bist halt nicht allein, das hilft sicher schon, dass du jetzt sagst, ja, bei mir rennt's scheiße, sagt zumindest der Zweite, bei mir rennt's auch scheiße. Ja. Die Person sagt aber wiederum zu dir, hörst, die Sachen, die du machst, sind saugeil. Und dann langsam Stück für Stück ist es halt gegangen. Aber ich finde, mittlerweile denkst du halt so, ja, Werlitsch, na gut, das ist halt einer von den ganz großen, auch international, wenn du die Naturweinszene anschaust, von den ganz, ganz großen Betrieben, da kommst du nicht auf die Idee, dass das vor 5, 6 Jahren noch ganz anders ausgeschaut hat.
Ja, genau. Tag. Dementsprechend wirklich legendäre Folge. Ich finde es so cool, dass er mit so viel Offenheit über diese ganzen Themen gesprochen hat.
Richtig, richtig. Na gut, kurzer Hinweis noch für morgen, also morgen im Sinne von, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, unser Pop-up bei Wein & Dough, 28.09. Wir freuen uns schon sehr drauf, wie ihr alle an Katies Stimme hören könnt. Hoffen wir, dass sie die paar Tage bis dorthin ausnutzt, um gesund zu werden.
Also Freunde, voller Einsatz hier für diese Folge, gell? Wenn ich irgendwo im Hintergrund einmal huscht, ignoriert es bitte. Und es wird sicher bis Sonntag wieder. Bis Sonntag bin ich wieder fresh und fit, das geht schon. Und es wird richtig, richtig gut, sag's euch.
Servitengasse in Wien, wir freuen uns auf euch.
Genau.
Ab 14 Uhr sind wir da. Na gut, weiter zum Üblichen.
Weiter zum Üblichen. Du, Michi, hast mir 2 Weine mitgebracht.
Ich habe mir gedacht, du bist nicht ganz fit. Da musst du was hakeln.
Großartig. Danke dir vielmals im Vorhinein. Wir haben hier 2-mal das Otzwick der Zaltoglasl, das ich so sehr liebe.
Richtig.
Und wir haben einmal Weiß und einmal Rot da drinnen. Und
korrekt.
Ich soll wahrscheinlich mit dem Weißen anfangen.
Sollst mit Weiß anfangen, ja.
Sehr gut. So. Wir haben da etwas, das offensichtlich nicht ganz filtriert ist. Entweder das oder der Glasl ist dreckig.
Nein, ist nicht ganz filtriert.
Perfekt. Und es ist eher auf der hellen Seite. Also nichts besonders Dunkles da dran. Fast ein bisschen Silberreflexe. Gut. In der Nase ist das Ganze erst einmal wirklich, wirklich auf der kühlen Seite.
Voll.
So ein bisschen was Kernobstiges, so ein bisschen Richtung Birne und so weiter. Die Birne dann schon wieder ein bisschen mehr auf der reifen Seite, aber trotzdem insgesamt das Erste, was mir wirklich da jetzt in die Nase gekommen ist,
ist kühl. Ja.
Meine Herze, ich rieche halt nicht ganz so gut wie normalerweise, vergebt mir das, aber das ist einmal so die Basis und ordentlich Reduktion ist da.
Ja, ja, voll. Also das kommt also richtig reduktiv daher.
Thema Nummer 2 ist da eindeutig diese Kräutrigkeit.
Voll.
Und das macht es alles eher kühl.
Trotzdem. Ja, ja, voll. Das hilft natürlich auch noch mit dieser Kühle. So ein bisschen Senf, Samen, Geschichteln und so. Voll schön. Und eben, wie du richtig sagst, diese Frucht, leichte Frucht, von mir aus gern diese Birne, das hat schon so Anklänge von ein bisschen reifer, saftiger, aber gleichzeitig bleibt das ganze Ding halt mit dieser Kräutrigkeit kühl.
Mhm, absolut. Fast so was Quittiges auch da drunter.
Ja, voll.
Aber es halt riecht alles insgesamt extrem klar.
Ja, genau.
Es ist sehr geradlinig und sehr klar.
Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Es ist wirklich so, auch in der Nase hast du schon das Gefühl, es ist alles ein sehr geradliniger Strahl, der da entgegenkommt. Das ist nicht irgendwie so ein riesen aufmachendes Ding. Ich meine, die bissel größeren Glaseln helfen da schon, dass das ein bisschen sich entfaltet. Und das ist ja beides frisch aufgemacht. Auf Empfehlung der produzierenden Person, sage ich jetzt mal. Ah, ja. Aber ich finde, das streut auch sofort super da raus.
Wenn du das jetzt am Gaumen hast, das ist richtig cool. Das macht mit so einem ganz feinen, klaren Schmelz auf, der das Ganze irrsinnig schön zusammenhält, wird überhaupt nicht breit. Na, schmelzig null. Ist ja nicht immer breit, ne? Das ist ganz wichtig. Und das ist überhaupt nicht breit. Das ist richtig schön. Das macht so einen schönen Schlenker. Und dann nach hinten, gerade.
Urgrad. Saufisäure.
Genau. Und du hast nach hinten ran so ein bisschen was von dieser Saftigkeit, die das Ganze verspricht natürlich. Du hast wieder dieses Kräuterthema. Das bleibt alles sehr, sehr geradlinig. Das hält sich alles sehr, sehr, sehr schön zusammen.
Voll.
Und nach hinten hin hast du dann so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen was an Gerbstoff, das ist auch nochmal weiter nach hinten schickt. Und du hast natürlich Säure, die schon sehr geradlinig da durchfährt.
Voll.
Aber nichts daran hat eine Brechstange. Ganz wichtig zu sagen.
Korrekt. Das ist insgesamt sehr, sehr harmonisch, finde ich auch. Und es ist einfach, wie du richtig gesagt hast, macht mit so einem leichten Bogen auf, mit so einer leichten Schmötzigkeit, dann schiebt es durch. Und hinter außen, finde ich, spürst du schon, dass da dann mehr und mehr Gerbstoff, auch wenn du jetzt danach noch rätst, spürst, wie der Gerbstoff sich immer noch festpackt und sofort wieder komplett Speichelfluss anregt natürlich und sagt, hey, nimm diesen nächsten Schluck, weil da muss jetzt was weitergehen.
Also insgesamt schon mal richtig schön.
Voll. Das ist ein richtig geiles Ding.
Cool.
Und halt so diese leichte Kräutrigkeit aus der Nase, hast du gesagt, die ist auch wieder da. Hm. So ein bisschen eine Saftigkeit in diese leichte Fruchtrichtung, von mir aus wieder diese Birne. Aber das ist, finde ich, am Gaumen nochmal weniger. Also um das geht es auch in dem ganzen Ding nicht. Nein, das ist nicht fruchtbetont, das ist nicht, die Birne ist da nicht im Vordergrund, sondern da geht es um diese, ja, auch am Gaumen diese leichte mineralische Würzigkeit dahinter aus, die dieser Gerbstoff auch nochmal betont.
Ja, so also ein bisschen das Zestenthema, voll. Dieses Zitruszestenthema, das er nach hinten gefühlt mehr wird, hat natürlich auch mit der Säure zu tun. Ja. Und das Finish ist ganz, ganz klar kräutrig. Ganz klar kräutrig mit so ein bisschen ätherischer Essenz da drinnen.
Voll.
Cool.
Und auch in der Nase, das haben wir vorher noch nicht dazu gesagt, du hast so ein bisschen diesen gefüllten Steinmehl-Touch auch irgendwie da. Das kommt da irgendwie so mit dieser Reduktion drüber gestrahlt. Und das zieht sich, finde ich, halt am Gaumen dann auch wieder weiter, dass das wieder in diese Richtung geht. Gepaart halt mit diesem Gerbstoff, wo du denkst, ja, passt, das passt wieder harmonisch zusammen zu dem, was ich vorher gerochen habe. Ja. Schön. Magst du mal zuerst das zweite verkosten oder willst du zuerst schon drüber reden, was das sein könnte?
Ich würde mal ganz kurz einen Tipp in den Raum werfen.
Ja.
Wie schon gesagt, heute komme ich nicht drauf. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das geht sich einfach nicht aus.
Das ist eh klar.
Das wird sich heute nicht ausgehen. Dennoch, wir haben hier wunderschöne Säure, aber nicht unendlich viel davon.
Mhm.
Wir haben hier so ein kleines bisschen Bogalschmelz vorne dran.
Richtig.
Sehr, sehr schön. Wir haben hier nicht aufdringliche Frucht. Wir haben hier viel Reduktion. Und diese ganze Kombination sagt mir, das kann ein Chardonnay sein.
Naja, sind wir schon mal ziemlich richtig.
Ziemlich richtig. Ja. Nehme ich. Für heute passt mir das.
Es sind über 90% Chardonnay, also ja, das passt.
Das ist, damit sind wir fast 100% richtig.
Und wenn es fast 100% Chardonnay sind, aber nicht 100% Chardonnay, dann ist wahrscheinlich was noch dabei.
Kommt drauf an, in welchem Land wir sind.
Ja gut, das ist eine andere Frage. Aber so grundsätzlich, was passt denn immer ganz gut zu Chardonnay, wo du so ein bisschen was dazuschmeißen kannst und das geht sich halt aus. Ich meine, das ist eine unfaire Frage, das weil das trifft auf viele Sachen zu.
Ja, das ist tatsächlich. Kommt, wie schon gesagt, darauf an, ob du in Österreich bist oder nicht. In Österreich wird ja grundsätzlich ganz gerne mal irgendwo einfach entweder für Säure der Wölsch geschwind dazu geschmissen. Ist in dem Fall, glaube ich, nicht so.
Nein.
Ich weiß auch nicht, ob wir in Österreich sind. Das kann ich da halt nicht sagen. Heute stoppe ich bei 90% der Rebsorte. Das ist richtig und bin sehr glücklich damit. Ich hoffe, das ist in Ordnung für die Weißburgunder kannst du natürlich auch mal dazu schmeißen.
Da sind wir.
Top. Na bitte.
Schau. Deswegen habe ich die trotzdem gefragt, weil ich mir gedacht habe, da kommst du auch ohne den ultimativen Geschmackssinn, den man braucht, dass man da jetzt noch die 10% oder 5% Weißburgunder rausholt.
Hätte ich auch wahrscheinlich eher überlegen müssen, als das tatsächlich rauszuschmecken.
Aber genau, es ist ein bisschen Weißburgunder dabei.
Ja, sehr schön. Gut, ich schaue mal gleich Wein Nummer 2 an.
Richtig.
Wein Nummer 2, sehr klar und durchsichtig da drinnen. So ein ganz ein kleines bisschen violetten Schleier hat er, aber das Grundding ist rubinrot. Schön.
Korrekt.
Let's go. Und auch das ist wieder ein kleines Zalto-Glas.
Ja, da haben sie beide Weine ganz gut gemacht, direkt so nach dem Aufmachen.
Also für mich macht das 100% Sinn. Ich finde diese Glaseln immer und immer cooler. Kann man nicht helfen. Das ist nicht sponsert. Sponsert. Das ist nicht gesponsert. Wir haben da leider kein Sponsoring. Das war geil. Zalto-Sponsoring-Deal war noch.
Ja, aber gut. Das war gut, ja.
Das wünscht sich wahrscheinlich so ziemlich jeder.
Richtig.
Deswegen kriegt es keiner.
Genau.
That's how it is. Aber ja, also ich finde, die Weine machen sich da super da drinnen.
Voll. Weil es einfach die ein bisschen Luft brauchen, aber die brauchen nicht jetzt irgendwie ein riesiges Glasl. Mhm. Zumindest so, wie ich es immer vorher angeschaut habe, hat das für mich mehr Sinn in dem gemacht, weil ich einfach gesagt habe, okay, passt, ein bisschen extra Luft und gehen wir, aber das war es dann auch.
Sehr cool. Ich habe mir jetzt die Nasen dabei so ein bisschen angeschaut. Es macht richtig Lust. Das macht tatsächlich richtig Lust. Das ist eine richtig schöne Nase. Du hast da so ein bisschen Fleischigkeit vorne dran.
Vollgas, ja.
Fast so ein bisschen reduktive.
Ein bisschen für mich ganz ist genau. Richtig viel. Ja.
Aber da merke ich es mehr als ja. Diese Reduktion, die für mich sehr zart war jetzt beim Weißwein, wo du gemeint hast, die ist durchaus stärker vorhanden, als ich sage.
Ja.
aber hier ist es auch nochmal sehr, sehr klar. Und dann drunter riecht es für mich sehr nach Saft.
Ultimativ.
Es macht mir sehr viel Freude.
Vollgas, es hat diese Fleischigkeit, es hat so helle Frucht, die da rausspringt, die aber trotzdem ein bisschen reifer ist und die einfach sagt, hey komm, leg die eine.
Ja, voll.
Also Vollgas.
Das ist lustig, fast so ein bisschen ein Mix aus einerseits so ein bisschen Erdbeerfrucht und andererseits so ein bisschen was Dunklerem noch dazu. So ein bisschen was Kirschiges auch noch dazu.
Dunkle, sehr, sehr dunkle Kirsche finde ich und ein bisschen eben diese helle Wald-Erdbeer also dazu, ja. Das passt ganz gut, ja. Und dann halt so ein bisschen diese Würzigkeit, die mit dieser Reduktion und Fleischigkeit genau. Da daherkommt. Auch wieder so einen dicken, finde ich, dass du so dieses klassische Steinmehl-Thema da irgendwie so hast, aber ganz, ganz fein, nur da ist einfach diese Fleischigkeit und Reduktion, finde ich, stärker in dem Fall.
Mhm. Das ist nur geradliniger als der Weißwein.
Ja.
Das ist spannend. Ich meine, ich dachte, dass es vielleicht von der Struktur her ähnlich sein wird, aber dem fällt der Schmelz fast komplett.
Ja. Komplett.
Es ist gleich direkt da, es ist gleich direkt am Gaumen, es hat sehr viel Säure.
Vollgas.
Also nicht überbordend, das passt schon, das macht schon Sinn.
Aber es hat richtig Säure,
ja. Es hat richtig Säure. Nicht unendlich viel Gerbstoff natürlich, aber schon hinten halt zusammen, ist auch nicht überall.
Ich finde auch Gerbstoff, wenn du Gerbstoff bei Wein 1 und Wein 2 vergleichst.
Sind wir nicht so weit weg voneinander.
Ne? Ist das ziemlich auf einem Level, ja, voll.
Komplett. Und ansonsten hast du auch wieder dieses Würzigkeitsthema drinnen.
Voll.
Du hast wieder dieses fleischig-reduktive Thema drinnen und du hast Soft. Also genau das, was ich von der Nase erwarte, kriege ich ja herrlich.
Ja, ich finde, es geht von der Frucht her da jetzt am Gaumen fast noch ein bisschen mehr in diese Würzigkeit, ein bisschen mehr in dieses Hagebutten-Thema und solche Sachen. Gar nicht mehr so reif und intensiv, wie das jetzt die Nasen erwarten lassen hat, finde ich. Das wird nochmal karger auch am Gaumen, finde ich.
Karg auf jeden Fall.
Voll.
Und dieses Hagebutten-Thema gefällt mir extrem gut, richtig. Hagebutten-Tee, wenn du das aufgierst, so richtig
geil. Ich wollte gerade sagen, es hat auch nämlich so diesen Tee-Charakter da leicht da, weil dieser Gerbstoff halt so fein ist und nicht so, wenn du einen frischen Hagebutten-Tee wirklich zubereiten würdest, dann kriegst du genau das, wo du wirklich nicht,
ich glaube, ja.
Wo du wirklich eine Frucht dabei hast quasi, aber auch halt wirklich den Gerbstoff ein bisschen extrahierst da. Dann kriegst du
das. Das heißt also, das ist 90% Pinot und 10% Hagebutten-Tee.
Genau. Ja. Es ist ein bisschen mehr Pinot.
Schade.
Aber ja, es ist Pinot, der nach Hagebutten-Tee schmeckt.
Top.
Das findet man natürlich geil.
Absolut. Das ist richtig cool zum Trinken da. Gut. Klär mich auf, wo müssen wir hin mit diesen Sachen?
Naja, also raten kannst du schon noch.
Okay.
Weil, wenn du jetzt einen Pinot hast, und du hast auf der anderen Seite Chardonnay-Weißburgunder und vor allem Chardonnay, dann kannst du ja zumindest einmal einteilen, wo du da vorstellen könntest, dass du das herkommst.
Nachdem das beides auf der kühlen Seite ist, ganz klar, das haben wir beim Rotwein gar nicht dazu gesagt, weil es so klar ist.
Ja, ja, na gut, wenn wir von Hagebutten reden, also ultimativ. Ja.
Exakt, genau. Der Klassiker, wenn ich irgendwo ein Chardonnay und ein Pinot nebeneinander stehen habe, dafür ein Glas ins Burgund. Allerdings schmeißt man Weißburgunder im Burgund. In den Chardonnay rein? Nein, doch nicht. Plus, der Pinot sagt dann nicht klassisch Burgund-Pinot, finde ich.
Also, ich habe das jetzt ausgelassen, um den ein bisschen raten zu lassen, aber ich finde, der Pinot hat schon eine ganz klare Herkunftsnase.
Deswegen würde ich jetzt auf Deutschland gehen.
Ja, genau. Also ich finde, du riechst da einen und sagst Pinot Deutschland.
Jetzt.
Ich finde, am Gaumen tatsächlich viel weniger, weil du da nicht mehr diese Elemente so stark hast.
Aber
schon natürlich dieses, wenn wir jetzt wieder reden über New Wave Deutschland und halt die Vasenhauses und Co., dann bin ich wieder voll dabei.
Ja.
Aber ich finde, die Nasen ist fast klassischer Deutsch.
Ich finde auch, dass es relativ klar ist in dem Fall. Und wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass du im Burgund tatsächlich leben darfst und einen Weißburgunder in der Chardonnay reinhauen darfst.
Auf keinen Fall.
Aber das hast du dann in Deutschland zu Hause. Jetzt bin ich gespannt, wo.
Ja, wir sind in Deutschland. Mhm. Wir sind tatsächlich in einer sehr, sehr alten Weinregion. Mhm. Hat schon im Mittelalter quasi belegt, Weinbau geben in der Region, die Hochphase dann irgendwann im Spätmittelalter. Und trotzdem kennt diese Region weinbautechnisch heute eigentlich kaum wer.
Das heißt, wir sind irgendwo an der Nahe oder der A oder sowas in der Richtung.
Coole Idee, aber nah.
Ja, wo dann?
Zwischen Spätmittelalter und den 1970ern war der Weinbau da komplett tot. Also es hat gar nichts gegeben eigentlich. Wir reden da heute für irgendwelche 90 Hektar.
Ich sehe jetzt mein Gesicht nicht, aber es ist verwirrt.
Das Gesicht ist völlig verwirrt. Ja. Also es hat damals durch Kriege einerseits, durch Nahrungsmittelknappheit, die natürlich da auch immer dazukommt, wenn es Kriege gibt, auch durch eine gewisse Abkühlung der Region, sprich es war im Spätmittelalter eigentlich mal wärmer, ist dann wieder kühler geworden und hat den Weinbau durch extrem kalte Winter und Fröste eigentlich komplett gekillt. Und erst in den 1970ern ist dann wieder ein bisschen wärmer geworden, ist dann wieder ein bisschen bergauf gegangen. Wir sind, wie du richtig gesagt hast, in Deutschland. Das Gewässer, das namensgebend ist für diese Weinbauregion oder den Teil der Weinbauregion, um das richtig zu sagen, das ist allerdings auch in Österreich und in der Schweiz. Ist nicht so. Ich habe mir gedacht, jetzt mache ich es einmal ein bisschen komplizierter, weil da steht man jetzt schon einmal auf der Leitung und denkt sich, der fuck. Vor allem, weil du natürlich vollkommen falsch in Richtung Weinbauregionen denkst und nicht in Richtung, was ist ein Gewässer, das Österreich, Deutschland.
Das ist aber am Bodensee.
Korrekt.
Ah. Ich habe jetzt einen Fluss gedacht, tatsächlich.
Ja, natürlich.
Was willst du von mir?
Deswegen habe ich meine Einleitung so gebaut, weil ich mir gedacht habe, du denkst sicher nice an Flüsse, weil man halt weinbauregionstechnisch an Flüsse denkt und dann kommst du nicht hin. Sehr schön. Richtig, Bodensee und zwar genauer gesagt am Bayerischen Bodensee. Mhm. Und das ist nochmal eine eigene Region quasi und da gibt es tatsächlich ganze 90 Hektar. Ist Weinbaugebiet Württemberg. Mhm. Also es gibt dann auch noch einen Teil vom Bodensee, der zum Weinbaugebiet Baden gehört. Ja, das ist genau dann der Badische Bodensee. Das hat fast 600 Hektar. Also das ist einiges größer. Mhm. Ja, ja. Und der bayerische Teil, das ist nochmal ein bisschen weiter östlich quasi. Da gibt es eigentlich fast nichts. Also 90 Hektar jetzt. Und wir werden dann später noch hören, das waren vor gar nicht allzu langer Zeit noch viel weniger Hektar. Jetzt kannst du dir vielleicht schon vorstellen, welches Weingut wir hier im Glas haben.
Ja, ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt am bayerischen Bodensee ist, aber das Einzige, was mir jetzt gerade wirklich im Kopf schwebt, ist der Seehaldenhof.
Korrekt.
Ja, sehr gut.
100 Punkte.
Sehr schön.
Genau, bayerischer Bodensee, genauer gesagt in Nonnenhorn, so heißt der kleine Ort, an dem wir sind. Das Weingut ist natürlich das Weingut Seehaldenhof. Mhm. Ich habe im Vorfeld mit dem Simon Hornstein telefoniert, der das Weingut heute führt, und habe mir ein bisschen so einen Überblick geben lassen über die Region und die Böden und natürlich eher eine Geschichte. Und die Geschichte der Hornsteins beginnt eigentlich ganz klassisch, klassisch auch für die Region. Die Eltern haben einen Gemischtbetrieb gehabt. Fokus war einmal Obstbau, also viel Tafelobst und so Sachen. Dann haben sie ein bisschen Tourismus gemacht, weil das hat sich halt dann auch entwickelt, eben in die 70er, 80er, auch mit dem Aufstieg, wo dann der Weinaufstieg beginnt quasi, der kommt auch über den Tourismus natürlich, weil da immer mehr Tourismus am See stattfindet.
Macht sehr viel Sinn natürlich.
Genau. Und da hat man eben dann in den 70ern auch bei den Hornsteins so ein bisschen Weinbau halt gemacht. Das war zu Beginn mal ein halber Hektar oder sowas. Also ganz, ganz klar.
Also eher für Eigenbedarf als für irgendwas anderes.
Vollkommen, einfach weil du halt das dazu gemacht hast, weil das halt gerade gekommen ist und das haben halt alle gemacht. Dann waren es irgendwann einmal 2 Hektar oder so, aber halt wirklich in diesem kleinen Feld, einfach nur ein Teil von dem Gemischtbetrieb und das war einfach so ein bisschen ein Zusatzverdienst. Gar nicht so richtig Eigenbedarf, weil es hat bei einer daheim damals auch gar keine Presse gegeben.
Ah, okay.
Es hat einfach einen Betrieb in der Umgebung gegeben. Wir haben eh gesagt, es gibt da halt nicht viel Weinbau. Ne? Damals in die 70er, 80er waren es wahrscheinlich irgendwelche 30 Hektar.
Okay.
Also die ersten Zahlen, was ich gefunden habe, von 2005, sind dann irgendwelche 35, 40 Hektar. Mhm. Also da war wirklich davor sicherlich noch viel weniger da. Und der Simon hat erzählt, ja, es hat halt einen Betrieb gegeben quasi in der Ortschaft, die haben eine Presse gehabt und da hast du halt deine Trauben hinverkauft. Fertig. Das war's. Hast ein bisschen Zusatzkohle gemacht und das war im Endeffekt alles. Mehr ist da nicht gegangen. Mhm. Ja, es hat eben nichts gegeben, keine Betriebe rund um Atom und ich habe mir, wie gesagt, die Statistik angeschaut vom Bayerischen Landesamt für Wein- und Gartenbau und das sagt 2005 eben ganze 30 Hektar.
Ja gut, das ist wirklich nicht viel.
Und man findet davor eigentlich fast nichts. Also ich habe gesucht, ob ich irgendeine Statistik von davor finde, weil die Eltern vom Simon haben tatsächlich dann angefangen, auch selber mehr in Richtung Weinbau zu machen, schon 1999. Mhm. Und das ist doch nochmal ein Stückchen davor. Also die waren schon früh interessiert an dem Thema, haben dann irgendwann angefangen, so mal ein bisschen was selber zu machen, aber halt im Rahmen dieses Gemischtbetriebs. So richtig Fokus auf Weinbau, hat der Simon gesagt, war dann wirklich erst ab 2010 sowas in die Richtung. Also da hat es doch nochmal weit dort. Und die Eltern vom Simon haben einfach gemerkt, da tut sich was, da geht was mit diesem Weinthema und das ist schon interessant. Und man muss natürlich dazu sagen, der Klimawandel und die damit einhergehende Erwärmung haben dem Ganzen schon auch nochmal einen Aufschwung gegeben. Ne? Mhm. Also der Simon sagt, man ist jetzt grundsätzlich schon froh über die höheren Graduationen, was du heute erreichst im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren.
Das kann man schon vorstellen, ja.
Gleichzeitig sagt er aber auch, zum Vergleich, in die 70er, 80er waren die Ernten halt klassisch im November. Also die haben bis Ende November gelesen. Heute ist man Ende September fertig. Ne? Also nur zum Vergleich, da hat sie schon...
So dermaßen
arg. Aha, ja, da hat sie einiges da. Und der Simon hat irgendwann gemeint, ja, auf der einen Seite cool, ne, dass da halt weinbautechnisch jetzt da auch nochmal ein bisschen mehr möglich ist. Auf der anderen Seite sagt er halt, die Extremwetterereignisse, was sie haben, das ist schon richtig arg. Sie sind generell eine Region, wo es extrem viel regnet. Mhm. Und wir reden da, weil das habe ich extra nochmal nachfragen müssen, weil ich wollte wissen, was heißt viel regnen, weil
genau.
Gibt es einmal schnell. Bis zu 1200 Millimeter.
Okay.
Das ist Peak Steiermark, ne?
Es ist Steiermark, genau.
Ja, ja, aber Peak Steiermark, mhm. Weil die 1200 sind dann schon das, wo die Steirer sagen, ja, das haben wir eigentlich schon nur mehr dort, wo es richtig viel regnet.
Genau.
Aber halt richtig hart.
Und das am Bodensee. Mhm. Das hätte ich nicht erwartet.
Naja, der Schmäh ist der, du hast gegenüber, also wir sind da jetzt auf der Nordseite des Sees, und wenn du Richtung Süden runter schaust, hast du da in der Schweiz die Alpen.
Ja.
Jetzt kommen da die ganzen Wolken, bleiben dort hängen und dann regnet es halt da in der Region vollgas runter, weil sich das alles entlädt,
ja, okay.
Wenn es auf die Alpen trifft. Und das regnet halt dann nicht nur auf der Südseite vom See, so unendlich riesig ist der Bodensee dafür dann auch wieder nicht. Das heißt, da regnet es in der ganzen Area mal.
Okay.
Und das passiert halt ständig. Und eben dieses Thema richtig Extremwetterereignisse, weil der Regen, der ist normal, den haben sie immer gehabt, weil das war immer so, dass halt der Regen da hängen geblieben ist. Der Simon hat nur gesagt, mittlerweile ist es so, jedes Jahr passiert mindestens ein Wetterereignis, das hat es noch nicht gegeben. Also Hagel mitten in der Nacht, es kühlt irgendwie zu Zeiten ab, wo es sonst gar nicht abgekühlt hat. Es gibt Temperaturschwankungen, die sonst nicht da waren. Er hat gesagt, er hat jedes Jahr ein Ereignis, was er sich notieren kann, wo er sagt, das hat es noch nicht gegeben. Das ist schon richtig Sache. Aber gut, es wird insgesamt trotzdem wärmer, das Weinthema wird spannender. Die Region ist auch durch den Tourismus, auch nicht so schlecht, wenn es ein bisschen wärmer wird, im Aufschwung und die Eltern vom Simon machen so ein bisschen Wein. Und er hat gesagt, er und sein älterer Bruder wachsen da jetzt auf und haben sich nie vorstellen können, irgendwas Landwirtschaftliches zu machen. Also er hat gesagt, das war halt heavy. Sie haben halt gesehen, wie selbstständige Landwirte da bei einer hackeln und was da weitergeht und was da nicht weitergeht. Und er hat gesagt, nein, das willst du nicht machen. Also willst du einfach nicht. Die Eltern waren da auch recht entspannt und haben gesagt, ja, entweder ihr wollt das machen, dann bitte, aber fühlt euch nicht verpflichtet, weil wir wissen selber, wie zart die Hocken ist und wenn du nicht mit Leidenschaft das machen willst, dann darfst du das nicht angreifen, weil dann zahlt sich das nicht aus.
Das musst du wollen,
immer. Deswegen, ja, macht's, probiert's aus. Der Simon hat auch erzählt, er hat in der Jugend alles ausprobiert. Er war einmal in einer Bank für ein Praktikum. 2 Wochen. Und die 2 Wochen haben ihm alles gegeben. Also er hat gesagt, das war's. Da hat er sofort gewusst, das geht aber gar nicht. Also so Bürojob und so, das hat er nicht kennen.
Optimal aussortiert und geht schon.
Richtig. Dann war er sich kurzfristig einmal sicher, dass es seine große Leidenschaft die Musik werden soll.
Ah, Musiker.
Also, ja, er wollte tatsächlich Musik studieren. Also das ist auch schon ein Vorgeschmack auf das, was dich in dieser Geschichte noch erwartet. Wenn ihm Simon Hornstein ein Thema interessiert, dann geht er da voll rein.
Also nicht Musiker, wir machen eine kleine Hinterhofband, sondern Musiker wie ein Symposium. Nice.
Ja, ja, also er hat schon Schlagzeug gespielt, also schon cool auch. Aber wir wollen das schon studieren. Also so richtig eine. Und er hat auch gesagt in dem Gespräch, so unrealistisch war das gar nicht. Weil auf der Website von Erna steht so, ja, der Simon hat halt viel Sachen ausprobiert und viel crazy Sachen quasi gemacht. Und deswegen habe ich mich halt dann gefragt, ja, was waren jetzt die verrückten Sachen, was du gemacht hast? So verrückt war das gar nicht, hat er gemeint. Also der hätte diese Karriere schon durchaus einschlagen können. Es ist aber dann doch dieses Weinthema so ein bisschen spannender geworden. Und er hat sich dann mit 16, 17 das Ganze so angeschaut. Es hat ihm interessiert. Natürlich hat er gesehen, ja, da gab es halt einfach eine Möglichkeit auch daheim, dass er da was weitermacht. Mhm. Aber so 100% überzeugt war er noch nicht, sagt er. Aber er hat es halt einmal gemacht, weil er hat auch nichts anderes gefunden, was ihm jetzt da 100%ig getaugt hat. Und das Musikthema, wissen wir, ist halt auch nicht ganz das Einfache, wenn du sagst, ja passt, davon muss ich dann einmal leben.
Stimmt.
Er hat dann einmal ein erstes Praktikum gemacht in der Ausbildung. Also die Winzerausbildung begonnen, hat ein Praktikum gemacht. Und durch einen Zufall hat ihm ein Kollege aus dem Ort von Erna einen Winzer empfohlen in der Südsteiermark. Der hat nämlich mit jenem Winzer in Wien studiert. Und dieser Winzer ist der Michi Groß.
Wirklich?
Ja. Er hat mit Michi Groß studiert quasi. Der Typ ist zum Simon Hornstein gekommen und hat gesagt, hey, ich hätte da wen, wenn du jetzt ein Praktikum suchst, geh doch in die Südsteiermark. So quasi, da regnet es auch so wie bei uns, mehr oder weniger.
Ah ja, stimmt. Gleich mal ein verbindendes Element.
Super. Richtig. Also totales Glück, kompletter Zufall, weil der Simon hat schon so ein bisschen gewusst von daheim, dass da im Weinbau mehr geht, als wir einfach nur Wein machen. Also der war schon eine gewisse Idee da, dass Wein größer ist, als wir einfach nur, wir füllen da was in Flaschen. Aber jetzt die Stilistik daheim, das war jetzt da fruchtbetont und das war an Endkonsumenten, die halt da Urlaub machen, angelehnt.
Ja.
Aber die Grundidee, dass Wein mehr kann, das war deinen Eltern auch schon bewusst. Mhm. Und das hat der Simon damals schon grob einmal gecheckt gehabt. Deswegen hat er natürlich gesagt, aha, okay, du kennst da wen, der einer von einem Betrieb kommt, den man in Österreich kennt und der riesig ist vom Standing her, die super Sachen machen. Da arbeiten gerade zwei Junge, weil da waren damals Michi und Johannes ja gerade daheim. Das war 2014.
Das war meine nächste Frage, wann genau das war.
Ja, 2014 war das das erste Praktikum. Und der Simon hat gesagt, ja, das passt. Das schauen wir uns ja an. Mhm. Da einer der Hinweis, wer mehr zum Weingut Groß und diese Geschichte des Umbruchs, in dem wir uns da gerade befinden, erfahren will. Wir haben in Folge 132 über Vino Groß gesprochen und in Folge 214 dann mit Johannes und Martina über das Weingut Groß gesprochen, wie sich das alles entwickelt hat. Da ist einiges zu dieser ganzen, wie geht es, dass da zwei Buben das Weingut übernehmen, dann gemeinsam führen eine Zeit lang und das dann aufgetrennt wird in diesen slowenischen Teil mit Vino Groß und ins Weingut Groß sind wirklich zwei unterschiedliche Weingüter. Das könnt ihr euch da nochmal anhören. 2014 war eben der Simon dort und da war das noch gerade mittendrin. Also da gab es schon den slowenischen Teil natürlich, aber da war noch nichts von genauer Aufteilung und so, sondern das hat sich gerade entwickelt. Und der Simon hat gesagt, das Praktikum 2014 war für ihn so der springende Punkt oder der Wendepunkt, wo er gemerkt hat, Weinbau ist seins. Mhm. Also da hat er quasi das Schlagzeug auf Seiten geschoben und hat gesagt, okay, passt, voller Fokus auf das, weil das ist ja ultimativ geil.
Das Gegenteil von der Banklehre. Also.
Richtig, richtig. Also da hat sich einmal richtig getaugt und er wollte halt da sofort voll in die Tiefe und es hat sich 100% reingehauen. Und er hat natürlich damals extrem viel gelernt. 2014 ein extrem schwieriges Jahr.
Stimmt.
Plus diese zwei Betriebe, quasi diese Findungsphase von Michi und Johannes, beziehungsweise Maria und Martina in dem Gesamtfamilienverbund von den zwei Families. Also halt unglaublich spannend. Und er hat gesehen, es war halt einfach eine unendlich prägende Erfahrung. Und er hat gesagt, er ist heute noch extrem gut mit den Großgeschwistern befreundet. Also da ist einfach eine sehr, sehr starke Verbindung entstanden zu der Zeit. Im Jahr darauf ist er dann zu einem Betrieb gegangen, der für ihn immer klar war, dass er dorthin muss. Am Bodensee ist der Fokus ja grundsätzlich auf Burgundersorten. Also Spätburgunder sehr im Fokus, noch stärker im badischen Teil. Klar. Aber auch im bayerischen Teil ist Spätburgunder grundsätzlich einmal die Nummer eins. Müller-Thurgau ganz stark und dann halt die restlichen weißen Burgundersorten so ein bisschen daneben. Und nachdem Spätburgunder so wichtig ist und Spätburgunder in Deutschland schon auch ein großer Fall ist, war klar, er muss wohin in Deutschland zu Spätburgunder. Und da hat es für ihn natürlich nur ein Ziel gegeben. Also gab es vielleicht zwei oder drei, aber ein ganz klares. Und das war das Weingut Fürst. Macht schon Sinn.
Hätte ich jetzt erwartet.
Ja, ja, schon. Und er hat gewusst, Fürst, da muss er hin. Er hat damals die Weine schon gekannt. Er hat gesagt, das war damals für ihn schon was eine komplette Offenbarung war. Und damit war es sicher er muss zu Fürst, weil er muss ja lernen, wie man Spätburgunder auf dem Niveau machen kann. Mhm. Vor allem auch in Deutschland und nicht gleich jetzt nach Frankreich rennen und sagen, ja passt, ich schaue mir jetzt der Pinot an, sondern wir sind in Deutschland, ich will mir deutschen Spätburgunder in der Spitzenklasse anschauen. Ist zu Fürst gegangen, vollkommen nachvollziehbar. Er hat auch gesagt, das war natürlich extrem wichtig in seiner ganzen Entwicklung und ultimativ lehrreich. Und ich finde, man sieht es also ein bisschen an diesem Wein hier, weil das ist klassisch und dann ist es trotzdem so karg und so, so lang und so säurebetont und schon auch muskulös irgendwo. Ich meine, natürlich mit viel weniger Gerbstoff.
Genau, das ist schon sanfter.
Viel sanfter, aber es hat trotzdem so diese Anklänge, wo ich sage, ja, ich verstehe, warum du auch zu Fürst wolltest, wenn du dann sowas machst. Ja?
Absolut.
Macht schon voll Sinn. Mhm. Und dann war 2015 im Weingut Fürst und dann war 2016 und 2016 hat er überlegt, nochmal nach Frankreich zu gehen, weil er ihm gesagt hat, so jetzt habe ich quasi mal in Österreich jetzt regionstechnisch was sehr Spannendes angeschaut und einen Betrieb gesehen, der ultimativ interessant war. Dann habe ich Spätburgunder-Erfahrung gesammelt. Jetzt macht es natürlich Sinn, mit diesem ganzen Spätburgunder-Pinot und auch Burgunder-Rebsorten-Thema nach Frankreich zu gehen.
Ja.
Und er hat dann überlegt und hat überlegt, wohin. Und ist dann zu dem Schluss gekommen, nein, er hat noch zu viele Fragen offen von seinem ersten Praktikum.
Ah.
Er muss dort nochmal zurück. Und ist nochmal zu die Groß 2016 zurück, weil er gesagt hat, es waren so viele Sachen offen. Und er hat das Gefühl gehabt, er kann da noch so viel lernen, wenn er mit den zwei noch länger redet und noch intensiver redet, dass er ihm das am meisten bringt. Und er sagt selber, es ist eigentlich ein total unkonventioneller Schritt, dass du jetzt da nochmal hingehst, weil
stimmt.
Der Klassiker war halt, schau dir noch was anderes an, der Klassiker war Frankreich, weil das macht irgendwie in diesem, wenn man es von außen betrachtet, total Sinn, schaust du das an und dann nochmal dort, wo diese Rebsorten herkommen, mit denen du arbeiten willst. Und er hat gesagt, nein, er wollte da unbedingt zurück und hat gesagt, das war vielleicht unkonventionell, aber rückblickend die beste Entscheidung, was er getroffen hat. Also der Johannes Groß hat zwar gesagt, naja, er war es lieber, wenn er nicht mehr gekommen hat, also noch 2016, weil 14 war scheiße, 16 war schwierig, also anscheinend ist das
liegt das an ihm. Es war ein richtig kalte Jahr, 14 einfach nur Regen, 16 ja. Arges Hageljahr für ja. Die Steirer.
Voll.
Ja.
Also spaßhalber natürlich nie ernst gemacht, aber gesagt, ja, er weiß nicht, ob das nicht mit ihm zusammenhängt. Also, Weingut Groß, Weingut Fürst, Name Weingut Groß. Wie geht es jetzt weiter für den Simon? Der Simon ist mittlerweile in Geisenheim, also er hat schon nach der Ausbildung direkt Weinbaustudium in Geisenheim dran gehängt, ist schon mitten in der Ausbildung. Ist auch der logische Schluss, gerade für einen Typen wie den Simon, der halt wirklich alles ins Detail wissen will.
Der auch Musik studiert hätte, der muss schon eine Weile
genau,
studieren.
Genau, der muss sich das Studium auch anschauen. Das interessiert ihm schon wirklich noch viel mehr als wie wahrscheinlich 90% oder anderen. Oder 99% oder anderen. Also er will alles wissen, studiert. Er muss dann Bachelorarbeit machen. Und zur Bachelorarbeit nimmt sich der Simon Hornstein vor, dass er den Bayerischen Bodensee kartiert. Und alle Lagen und Bodenarten dort sie annimmt und analysiert.
Gemütliche kleine Bachelorarbeit halt.
Richtig, ich meine, er hat selber mit einem Lachen gesagt, naja, Gott sei Dank hat er sich nur den Bayerischen Bodensee und die damals halt irgendwie 70 Hektar oder so ausgesucht. Aber trotzdem, ne, gemütliche kleine Bachelorarbeit.
Reicht schon, ja, ja.
Ja, ja, naja, er hat einmal 3 Wochen lang durch alle Weingärten tingeln können quasi, oder? Hat er gemacht, wahrscheinlich jetzt auch gereicht, wenn er nur 1 Woche gemacht hätte und das war für Bachelorarbeit auch vollkommen genug gewesen. Er hat sich 3 Wochen Zeit genommen, hat da überall eine Bord, hat Bodenproben genommen, ohne Ende, ihm hat es extrem taugt, ne? Also hat er saugeil gefunden. Die grundsätzliche Abmachung mit seinem Bachelorarbeitsbetreuer war quasi, dass er die Bodenproben nimmt, das wird dann im Labor analysiert und er schreibt halt dann die Arbeit dazu. Wie der Simon dann mit ein paar hundert Bodenproben in Geisenheim angekommen ist, hat das Labor gesagt, ja, Alter, fix nicht. Also, wir analysieren dir da nicht für deine depperte Bachelorarbeit quasi die ganzen Steine. Also, geht sich halt einfach nicht aus, ist nicht drin. Die haben halt, glaube ich, eher damit gerechnet, dass der da mit 10 Bodenproben kommt und dann kommt die Arbeit raus, wo es halt heißt, ja, Quintessenz, wir haben am Bodensee auch unterschiedliche Böden, danke, fertig.
Es war die normale Bachelorarbeit gewesen,
richtig.
Ja?
Richtig, das war sicher auch eins gewesen, hätte schon passt.
Sicher.
Aber nein. Der Simon wollte das ein bisschen anders machen und hat glücklicherweise dann in die Semesterferien völlig angefixt von seinem Projekt den Schlüssel zum Labor gekriegt.
Oh.
Nicht ganz legal, aber er hat den Schlüssel gekriegt und er hat dort selber alles analysieren dürfen. Also die haben einfach gesagt, ja, mach halt selber, wenn du unbedingt glaubst.
Wirklich?
Ja, und er hat gesagt, geil.
Naja, es ist schon cool.
Das ist voll cool.
Das hätte ich schon machen wollen.
Das ist super, das fand spannend, ich schon sehr lustig. Ja? Super interessant. Aber nice. Musst du trotzdem auch durchziehen. Ne? Also so,
na jetzt darüber reden, dann mal schnell. Dass das unendlich viel Arbeit ist. Ja. Ganz, ganz klar. Und das ist wahrscheinlich nach der 15. Bodenprobe gar nicht mehr so geil ist wie nach der ersten. Okay, geschweige denn nach der 200.
Richtig. Aber gut. Er hat es taugt, er hat es leiwand gefunden und hat das halt durchgezogen. Also hat den kompletten bayerischen Bodensee quasi kartiert und er hat gesagt, naja, der Boden am bayerischen Bodensee ist tatsächlich sehr, sehr divers und spannend. Und zwar, du hast einerseits sogenannte Drumlins, irisches Wort, vergiss es gleich wieder, vollkommen wurscht, passt. Sind so Gesteinshügel aus der letzten Vergletscherung quasi, also da hat ein Gletscher Gesteine aus den Alpen in die Eismassen overgeschoben quasi, also okay. Innerhalb der Eismassen overgeschoben und jetzt sind da so Erhöhungen, meistens ein bisschen fettere Böden und die sind aber durch dieses Alpengestein, was da overgeschwappt hat, halt ultimativ divers, weil da hat es halt nicht nur Schiefer overgeschwappt oder nicht nur Kalk oder was auch immer, sondern halt
einmal alles mitgenommen.
Einmal alles, was es halt gegeben hat. Genau. Das heißt, du hast wirklich so 50 Meter weiter gleich wieder ganz anderen Boden oder einfach 2 Meter weiter ganz andere Zusammensetzung. Also richtig spannend. Und gleichzeitig hat man mit dem Nonnenhorn eine flache Landzunge, die in den Bodensee reingeht. Und das ist wiederum bei der Entwässerung vom See passiert. Also Wasser vom Gletscher, der See ist komplett übergangen, hat irgendwo sagen müssen, ui, ich muss das Wasser auch wieder loswerden, weil das taugt mir eigentlich nicht. Und dann ist das wieder zurückgegangen.
Das heißt, das ist eigentlich Schwemmland?
Das ist eigentlich Schwemmland, sind eigentlich Ablagerungen. Ich meine, das ist halt schon über hunderte Jahre passiert.
Ja.
Aber halt nicht über Hunderttausende, also schon Tausende vielleicht, aber nicht Hunderttausende. Das heißt, wir haben da halt so Kiesbänke quasi, je nach Strömung vom See und von dem Entwässern des Sees hast du unterschiedliche Sedimentation, unterschiedliche Verwitterungsgrade, also super spannend, auch nochmal super divers in sich. Und du hast halt im Vergleich zu einem Urmeer relativ junge Verwitterung. Ne? Ja. Also du hast nicht dieses, wie in der Steiermark, Urmeer, bla bla und dann halt Kalk und Muschelkalk, sondern...
Wobei die Steirer ja auch sagen, sie haben kein altes Gebäude. Sie haben keine alte Grundlage, sondern sie haben jüngere als jetzt zum Beispiel Jura oder
ja, sowas genau. In Richtung. Nein, voll. Also das, da gibt es ja schon noch Unterscheidungen, aber das ist nochmal viel, viel jünger quasi. Und da hast du es tatsächlich so, dass du keinen Muschelkalk in dem Sinn hast, sondern du hast wirklich eine Schicht zerriebener Muscheln. Also das ist noch nicht so Muschelkalk geworden, sondern das ist wirklich einfach nur Muscheln ganz fein zerrieben. Und dazu eben dieses ganze Kiesgestein. Also richtig divers. Sau spannend.
Cool.
Und da Simon hat gesagt, voll geil. Aber die Frage ist halt, bringt uns das was? Also ist das geil im Sinne von, es war jetzt eine coole Kartierung, die ich da gemacht habe und eine geile Bachelorarbeit oder kommt da irgendwie ein geiler Wein raus oder ist das halt einfach gar nicht so leiwand für Wein? Und nachdem ihm diese Frage extrem antrieben hat, wollte er das herausfinden und nicht wie ursprünglich geplant nochmal ins Ausland gehen. Also eigentlich wollte er nochmal 1-2 Jahre ins Ausland, noch ein paar Betriebe anschauen, vielleicht jetzt doch nach Frankreich gehen. Dann hat er sich aber gedacht, nein, was bringt mir das, wenn ich dann zurückkomme, nochmal 2 Jahre später und dann draufkomme, das ist gar nicht geil.
Verstehe ich 100%.
Ja. Und deswegen hat er gesagt, sofort heim, ist zwar 17 direkt ins Weingut heim, er muss selber probieren, er muss es selber anschauen. Und er sagt auch, heute hätte er nicht sofort am Anfang in die Weine gemerkt, dass da was da ist und dass er das Gefühl hat, da geht was, dann hätte er wahrscheinlich aufgehört. Hätte er es wahrscheinlich lassen.
War er woanders hingegangen? Weil das Weinthema hat ihn ja offensichtlich sehr fasziniert.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er dann irgendwie an ein anderes Weingut vielleicht gegangen war, aber so dieses daheim mit Vollgas nachverfolgen war nicht gegangen. Ich glaube, es war insgesamt eine sehr schwierige Zeit gewesen, weil er war halt, wie du sagst, sehr investiert in das ganze Thema.
Klar.
Aber ich weiß gar nicht, ob er wirklich das Weinthema dann weitergemacht hat oder vielleicht doch wieder in Richtung Musik oder nochmal geschaut hat, was gibt's noch. Weil das ist schon ein Mensch, den interessieren schon viele Sachen. Wenn er halt mal reinkippt, dann ist er halt drin. Jedenfalls hat er gesagt, passt, probieren wir das, schauen wir uns das an. Weil, wie du vorher schon richtig erwähnt hast, das hat sich dann nicht wirklich mit diesem Terroir- und Herkunftsgedanken auseinandergesetzt. Das hat noch nie wirklich wer gesagt, ja, wie schmeckt eigentlich jetzt Wein vom Bayerischen Bodensee?
Ja.
Und er hat sich das halt angeschaut, ist daheim eingestiegen, hat damals eine Fläche von knapp 4 Hektar 2017 übernommen und hat gesagt, die Eltern haben schon viel vorgearbeitet insgesamt. Also die haben schon begonnen mit der Begrünung der Weingärten, die haben das Laubmanagement intensiver sich angeschaut. Also die sind schon mehr in die Richtung gegangen, wie er dann arbeiten will, weil sie einfach gewusst haben, der kommt heim und der übernimmt das einmal.
Sehr stark von einer.
Voll. Und haben da halt schon mal reingehauen und haben schon mal geschaut, obwohl sie eben, wie ich vorher schon gesagt habe, einen ganz anderen Weinstil gemacht haben und dieses Terroir-getriebene Weindenken jetzt selber nicht so verinnerlicht haben wie der Simon. Aber die haben gesagt, okay, das ist irgendwie eine coole Chance, wenn der sich das daheim anschauen will und da was wirklich umreißen will. Wir sind da voll dabei und wir helfen da schon mal und bauen da schon mal vor. Haben auch Pflanzenschutz schon mehr gemacht, auch in Richtung biologisch, und haben dann halt einfach einmal diesen landwirtschaftlichen Aspekt quasi vollgas angezogen, bis der Simon heimgekommen ist.
Cool.
Und er hat gesagt, er war natürlich massiv nervös, ne? Weil er hat dann angefangen da zum Arbeiten und hat sich gedacht, scheiße, was ist, wenn da nichts geht? Was ist, wenn die Böden nur cool sind quasi?
Er hat mit Sicherheit eine riesige Erwartungshaltung an sich selbst gehabt, so wie er klingt.
Ja, ja,
vom
natürlich.
Typ Menschen her wollte er schon, dass wenn er da was macht, das richtig, richtig cool ist. Und wie wir vorher schon kurz angesprochen haben, du weißt das halt einfach noch nicht wirklich, ob das so geht.
Na, null. Und er hat gesagt, das große Glück war, dass die ganze Family eigentlich ja total naiv an die Sache herangegangen ist. Die haben alle gesagt, ja passt, geil, das ist jetzt so, das machen wir jetzt so und gehen wir.
Super, guter Rückhalt.
Voll super. Dann haben sie natürlich einmal 50% der Kunden verloren.
Schlechter Rückhalt seitens der Kunden, nicht fair.
Naja, die haben halt alle mal gesagt, was wollt ihr da jetzt? Verstehen
wir mal. Das ist jetzt anders, das ist komisch.
Ja, und halt auch, ich meine, das war halt eine Kundenstruktur, die immer aus diesem Tourismus gekommen ist.
Klar.
Die hat gar kein Interesse daran gehabt. Also die haben alle gesagt, das schmeckt uns halt jetzt nicht mehr. Also es ist ja nicht
anders.
Besser geworden. Ja. Genau, es ist ja jetzt schlecht so. Und das war natürlich schwierig. Und er hat halt, was der hat halt sofort parzellenweise Sachen ausgebaut und so und hat denen halt erzählt, dass da Terroir und Ding, ja, keine Chance. Gleichzeitig sagt der Simon, hat natürlich die Gastronomie regional schon direkt interessant gefunden, was sie da machen.
Super.
Also gerade die Spitzenlokale in der Region haben natürlich sofort gesagt, ja geil, weil das ist halt super, wenn du sagst, die arbeite da eh schon regional mit Produkten, die es halt am See gibt und so. Und dann kann ich das aber weintechnisch auch zumindest mit am ersten Weingut einmal umsetzen.
Klar.
Die haben das natürlich gleich mal gefeiert.
Bei Spitzenlokal freue ich mich sehr,
richtig,
wenn irgendwas sowas anfängt. Richtig. Das ist ja eine tolle Story, die er erzählen kann vor Ort.
Aber du brauchst halt trotzdem mehr als das, ne?
Yes.
Und dann sind halt langsam einmal die ersten HändlerInnen gekommen. Ja, halt Suche nach dem Publikum und nicht das Publikum sucht die. Rebfläche hat der Simon dann auch langsam erweitert. Mittlerweile sind es fast 9 Hektar, was sie bewirtschaften.
Oh.
Großteils in der Nonnenhorner Seehalde, also am Nonnenhorn, was wir vorher beschrieben haben, das da reingeht im Bodensee.
Ja.
Die Seehalde, wo einer Betrieb auch steht, ist die wichtigste und spannendste Lage. Eben wegen diesem kargen Verwitterungsgestein, der da direkt Richtung See reingeht. Und du hast da wirklich, wenn du dir das vorstellst, du bist 10 Meter vom Bodensee entfernt.
Also wirklich bis ran.
Also der Weingarten ist wirklich, da ist eine Reihe Bäume nochmal dazwischen und dann ist Strand. Also dann sind nochmal 5 Meter halt Starrstrand, so wie es am Bodensee jetzt so ist. Das ist ja nicht viel und geht ja auch nicht weit, sondern da gehst du direkt einmal rein und dann ist halt, geht halt der See relativ flach rein. Aber da stehen die Reben direkt. Und diese wichtigsten Lagen sind wirklich direkt am See herunten. Sie haben ein bisschen was eben bei diesen Drumlin-Geschichten auch nochmal, das ist ein bisschen weiter im Hinterland halt, dann nochmal ein paar hundert Meter weiter rein. Aber die wichtigsten Lagen sind wirklich da direkt am See. Und ich habe ihn dann gefragt natürlich, wie das so war, dieses Erweitern der Fläche, wie das gegangen ist. Also ob das einfach war, weil da halt eh keiner Interesse an Wein gehabt hat oder wie das ausschaut. Und er hat gesagt, na tatsächlich umgekehrt, nachdem es bei Erna jetzt eher so ein bisschen einen Push gibt im Weinbaubereich. Also sie sind eine der wenigen Regionen, die halt gerade wächst.
Stimmt,
ist es extrem schwierig, dass du Flächen findest. Sie haben dann ganz viel gemacht über ein Tausch von ehrnere Obstbauflächen gegen Weinbauflächen.
Wie ist es mit der Umwidmung?
Das ist auch ein Thema. Also sie haben auch alte Obstbauflächen quasi gerodet quasi oder Obstbauflächen, die sie nicht mehr braucht haben, gerodet und dort, wo früher auch Weinbau war.
Okay.
Na, nachdem der Simon das eh sehr genau kartiert hat.
Historisches Kataster und geht schon. Ja,
genau.
Ja.
Also sie sind sehr nach dem gegangen, wo sind historisch Weinbauflächen gewesen, wo jetzt Obstbauflächen sind, haben sie auch versucht, diese Flächen zu holen und haben das genommen, haben das bepflanzt. Und dann halt auch viel umveredelt von den Sachen, die bei Erna gestanden sind, die halt eben nicht Chardonnay waren im Endeffekt. Also sie haben ganz viel Chardonnay und Spätburgunder natürlich auch gepflanzt. Sie haben am Anfang nämlich sich angeschaut, was machen wir in Richtung weißer Burgunder-Rebsorte und haben gesagt, ja Grauburgunder, das geht sich für uns nicht aus, das ist nicht unseres. Weißburgunder ist auch nie so Ernas gewesen und deswegen war dann Chardonnay so das, wo sie gesagt haben, das ist eigentlich für uns das geilste, entspannendste. Und Weißburgunder deswegen auch da nur diese 5-10% drin, weil es da einfach noch ein bisschen was gibt. Und das sind beides die Ortsweine. Und deswegen, ja, zustimmendes
Nicken. Stimme hier zu, ja. Mit meinem das Kopf. Das ist richtig,
schon geil
richtig
für
gut.
Ortswein. Ne?
Wirklich, ja. Nice, ja.
Ich habe mit einer geredet, die Lisa und der Simon haben beide gesagt, ja, mach Ortswein, weil das ist noch ein bisschen zugänglicher gerade. Ich finde insgesamt, du kannst auch die 220er, es ist 220 übrigens, also auch noch ein warmes Jahr.
Wow.
Schon geil, ja. Du kannst die 220er Lagenweine, also es gibt dann wirklich von der Seehalde nochmal einen Lagenwein von Chardonnay und auch Spätburgunder und die sind für mich auch schon sehr zugänglich. Also das kann man auch jetzt schon richtig super trinken. Aber sie haben schon recht, das ist beides nochmal ein bisschen schöner aktuell.
Steht super da.
Voll.
Cool.
Die Lagenweine werden halt dann nochmal einen dicken Kager. Das ist so der große Unterschied und das ist schon auch geil. Aber ich finde es auch super, wenn du Ortswein herzahlen kannst, gerade auch so nebeneinander.
Voll.
Und das beides so streut. Jedenfalls einer Fokus Vollgas auf Chardonnay und eben dann Spätburgunder. Der Großteil der Klone kommt aus dem Burgund, was man halt bei den Fürsten so lernt.
Na sicher.
Vor allem, weil es halt geil ist und weil das Rebmaterial, hat der Simon auch gesagt, das in die 70er und 80er gepflanzt worden ist am Bayerischen Bodensee, das kannst du nicht vergessen. Das ist halt alles, alles Masseträger und macht halt keinen Sinn. Langfristig hat der Simon schon gesagt, ist ihm eigentlich lieber, er macht Selektion von den eigenen Weingärten. Aber wenn du halt nichts hast, mit dem starten kannst, bringt es nichts, dass
macht
du da herum selektioniert von Klonen, die erschassen. Die Arbeitsweise im Weingarten ist komplett fokussiert auf den Boden. Macht eh Sinn, wenn man sich die Geschichte so anhört. Nachdem sie so viele Niederschläge haben, geht es einerseits darum, den Wassergehalt auszugleichen und andererseits natürlich auch die Nährstoffe auszugleichen. Also Bodengesundheit halt, du musst schauen, dass das Wasser abfließt, dass das Wasser aber auch gespeichert werden kann, dass die Nährstoffe trotzdem da sind. Also das ist so die wichtigste Challenge eigentlich, hat er gemeint bei einer. Und insgesamt auch noch spannend, sie arbeiten nicht biologisch, geht sie aus Simon seiner Sicht einfach nicht aus.
Okay.
Er sagt, das ist nicht drinnen, dafür haben wir zu viel arge Extremwetterereignisse, dafür ist alles zu unsicher und dieser extreme Regen dazu funktioniert nicht, fair enough. Und im Köller dann halt sehr minimalistisch. Ich kann euch das auch gleich nochmal anhand der beiden Weine erzählen. Wie gesagt, Ortsweine Nonnenhorner Spätburgunder und Nonnenhorner Chardonnay und Weißburgunder. Der Spätburgunder kommt komplett aus der Seehalde. Das sind die bisschen weniger kargen Stücke eben, die bisschen jüngeren Parzellen auch. Der Rest kommt eben in Lagenweinseehalde. Vergoren wird der Spätburgunder Ortswein mit 50% ganze Trauben, offener Gärständer für 2-3 Wochen. Schon sehr zart extrahiert alles, nicht zu viel auslagen. Dann geht das Ganze in Barriques, 25% neues Holz. Hätte ich dem jetzt auch nicht gegeben.
Nein.
Sehr schön drinnen da das Ganze. Für 18 bis 20 Monate und wird dann unfiltriert mit ein bisschen Schwefel auf die Flaschen gebracht. Schwefel generell ist auch noch so ein Thema, wo der Simon gemeint hat, da hat diese Einstellung in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert, weil er gesagt hat, er hat eine Zeit lang nur bei der Füllung geschwefelt. Er ist mittlerweile wieder dazu zurückgegangen, dass er sagt, er schwefelt ein bisschen, wenn die Trauben reinkommen und er schwefelt ein bisschen bei der Füllung. Beides minimal, aber er sagt, das macht für ihn einfach mehr Sinn, das passt für ihn insgesamt dann besser. Und halt immer sowas braucht. Also er ist da jetzt auch nicht dogmatisch, wenn er merken wird auf einmal, das ist alles so stabil, das braucht gar keinen Schwefel, würde er sich das wahrscheinlich auch anschauen. Wobei ich glaube jetzt nicht, dass er ganz von Schwefel weggehen wird, vom Zugang her. Macht bei den Weinen jetzt auch nicht unbedingt Sinn, weil funktioniert wunderschön so und das soll ja auch ein sehr klarer, präziser Stil sein. Aber er hat gesagt, ja, was es halt braucht. Beim Chardonnay und Weißburgunder sind wir eben 90% Chardonnay, der Rest Weißburgunder. Und wir haben eh vorher schon gehört, der Simon ist mehr der Chardonnay-Freund, entsprechend auch diese Verteilung. Und die Reben für den Ortswein Chardonnay-Weißburgunder kommen zu 2/3 aus der Seehalde und zu 1/3 aus der anderen Chardonnay-Lage Sonnenbichl. Und in der Seehalde quasi stehen die Chardonnay-Reben auf so 1,60 Meter Schichtkies-Auflage quasi. Also es ist noch 1,60 Meter Schichtkies drauf und dann kommen diese Muschelablagerungen, was ich vorher gesagt habe, diese zerriebenen Muscheln quasi. Und der Simon hat gemeint, man spürt das gefühlt in die Weine für ihn immer, wenn die Reben da bis zu diesem zerriebenen Muschelgestein runterwurzeln, dann wird das immer noch ein bisschen feiner, noch ein bisschen salziger, noch ein bisschen frischer gefüllt. Und das taugt ihm halt natürlich extrem. Beim Chardonnay wird alles einzeln ausgebaut, dann kommen die besten, also alle Parzellen einzeln ausgebaut, dann kommen die besten und kargsten Teile in den großen Seehalde rein und der Rest kommt eben runter quasi in den Ortswein. Auch da haben wir Ganztraube mit die Füße ein bisschen angequetscht, dann geht es in Edelstahl und ins Holz. Da sind wir bei ein Drittel kleines Fass, Rest gebrauchtes Holz und dann bleibt es 22 Monate im Fassel. Wird wieder ein bisschen gewäfelt, abgefüllt, unfiltriert, fertig. So, jetzt darfst du mal einen Wein aussuchen und diesen bewerten. Ich erzähle dir dabei, wo es die Weine vom Seehaldenhof gibt. Aktuell nämlich bei Weinstein Feinwein in Österreich, beim Händler in Vorarlberg, beim Sebastian. Die gibt es auch bei Weinfuhrer in München, bei den Biebers oder bei Pinade Picard. Die Ortsweine kosten jeweils 22 Euro. Also ein sehr guter Preis oder sehr viel Wein für diesen Preis, finde ich. Und herzlichen Dank an dieser Stelle auch an den lieben Tom, der mir die Empfehlung für diese Folge geschickt hat und dann einmal dafür gesorgt hat, dass ich mir das jetzt wirklich anschauen muss, weil am Schirm gehabt habe ich es natürlich schon ein bisschen.
Bewerb mal den Pinot, was sagst du?
Mhm. Gern. Also ich finde beides voll geil, aber
absolut.
Dir taugt der Pinot noch einen Ticken mehr.
Ich spüre ihn wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr. Es hilft mir da jetzt meine Nase natürlich nicht besonders beim Bewerten oder meine Gesamtkonstitution nicht wirklich beim Bewerten. Aber beides richtig, richtig cool. Nochmal cooler, dass das Ortsweine sind. Nochmal cooler, dass das preislich absolut nicht nur fair ist, sondern einfach sehr, sehr, sehr cool. Sehr zugänglich, wenn man das probieren möchte. Und steht beides super da. Dass es 22 ist, hat mich natürlich nochmal überrascht.
Voll.
Richtig super. Dass es Regionen gibt, die für 22 solche Weine rausbringen. Das ist schon stark.
Ja, ist schon richtig schön. Hm.
Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist in der Nase angefangen, richtig schön, das macht mir schon Spaß. Wie du sie genannt hast, die klassische deutsche Pinot-Nase, die
jetzt kann ich schon. Halt auf rein,
die kann ich schon,
ist gar kein Problem. Ich habe das gut gemacht, das ist das mega.
Absolut, und dann so ein bisschen diese Saftigkeit, die du da drinnen hast, die Struktur, die mich heute nicht niederhaut, das hilft mir ehrlich gesagt auch.
Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Hätte mir heute ein Nebbiolo hingestellt, war ich wahrscheinlich schon tot am Boden.
Richtig.
Das baut mich auf. Herrlich.
Ja, das ist eher zum Trinken gemacht, als wie zum Kämpfen.
Absolut. Ja, also genau das, was ich heute brauchen kann. Richtig, richtig schön. Ich würde dir mal 9,3 bis 9,4 geben.
Sehr schön. Ja, ich bin auch bei einer 9,4. Ich finde auch beide für mich stehen eigentlich auf einem Level, was ich auch wieder super finde, dass da auch keine Schwankungen gibt bei Ortswein, sondern das pfeift halt beides Vollgas. Richtig schön. Ich finde auch die großen Sachen, also ich habe ja sowohl Chardonnay als auch Spätburgunder von Seehalde probiert, habe ich auch beides super gefunden. Die kosten halt dann 40 Euro und sind kaum verfügbar. Die Ortsweine gibt es eigentlich noch ganz gut, deswegen kaufen eine, weil es macht schon richtig Spaß. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen über die aktuellen Veränderungen beim Seehaldenhof reden und über die Wahrnehmung generell so ein bisschen, weil ich schätze, dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass so seit, bei mir ist es so circa ein Jahr, würde ich sagen, dass das immer wieder irgendwo aufploppt.
Exakt, deswegen habe ich den Namen abrufen
können. Voll. Es ist immer wieder irgendwo da, man sieht irgendwie dieses Weingut bei irgendwelchen Weinleuten mal floschen.
Ich habe es noch nie im Glasl gehabt, deswegen.
Nein, ich auch vor dem, dass ich mich auf die Folge vorbereitet habe quasi und das einkauft habe, ich habe es davor auch noch nie irgendwo gehabt, aber ich habe es immer wieder gesehen und immer wieder gesehen, dass das da und dort ist und dann einmal bei dem einen oder anderen Händler was gesehen. Und haben wir dann gedacht, ja passt, ich schaue mir das mal an. Und habe natürlich mit dem Simon auch ein bisschen diskutieren müssen, wie das ist mit dieser Wahrnehmung. Ob sie das auch so gespüren oder ob sie sagen, naja, wir machen da jetzt seit 2017 eigentlich genau dasselbe. Ich checke überhaupt nicht, warum die Leute erst jetzt drauf kommen. Und der Simon hat gesagt, naja, er hat 2017 eben übernommen und damals haben sie dann im ersten Schritt natürlich einmal ja, diese Veränderung nach außen zeigen wollen und haben einmal das Etikett geändert. Das war aber noch ein ganz anderes Etikett, als wie das, was man heute kennt. Also sie haben damals halt einfach einmal ganz klassisch gesagt, ja passt, was machen wir? Er hat selber gesagt, so Marketing, Kommunikation, sie sind nicht laut, das ist nicht ihre Stärke. Sie haben einfach ein Etikett gemacht, das ausschaut wie ein Weinetikett. Also es war im Endeffekt, ich möchte nicht böse darüber sprechen, es war ein bisschen ein Fürstklon.
Ah.
Also du hast wirklich ein sehr schlichtes Burgunder-Etikett, Burgunder-Flasche, eine dunkelrote Kapsel für Spätburgunder, eine gelbe Kapsel für Chardonnay, wie man es halt bei Fürst kennt.
Schön.
Und es war halt statt ein Fürst R und F, quasi, was da geschwungen so als Logo in der Mitte drauf ist, hat es halt ein kleines Boot oben gegeben. Und das Ganze hat auch anders geheißen, nämlich Hornstein am See. Also auf den Flaschen ist gestanden Hornstein am See, also Familienname plus dieser Zusatz am See.
Aha.
Und da Simon hat gesagt, sie haben sie nie zu 100% wohlgefühlt mit dem Etikett, aber es war halt auch nie eine Priorität, ne? Weil der wollte halt einfach mal schauen, was kann dieser geile Boden da. Und irgendwann haben sie halt dann zu diesem Schritt gefunden, wo sie gesagt haben, da gehört irgendwie was gemacht, das ist nicht, das kann es nicht gewesen sein, das repräsentiert uns eigentlich nicht 100%. Das ist nur einfach einmal die schnelle, einfache Lösung gewesen, dass man halt weiß, was das ist. Ne? Und es hat dann bis April 2024 gedauert, also doch eine Zeitl, bis sie gesagt haben, ja passt, jetzt machen wir was. Und zwar nicht, wie man glauben würde, also ich habe es zumindest geglaubt, da von außen mit einer großen Agentur, sondern tatsächlich mit einem befreundeten Grafiker von einer.
Ach so.
Ja, ja, weil ich finde, das schaut schon sehr durchdacht aus.
Absolut.
Und das ist meistens eine Leistung, die von irgendeiner Agentur kommt, die irgendwie Ahnung in dem Bereich hat. Tatsächlich war es ein Grafiker, der ein guter Freund von einer ist und der hat auch gar nicht so viel Ahnung von Wein gehabt, hat der Simon gemeint. Also es war einfach nur ein Freund von einer, der halt Grafik macht und der hat noch nie irgendwie Weinlabels oder sonst was gemacht und sie haben sich halt zusammengesetzt und der Simon hat erzählt, es war irgendwie so, der hat angefangen, ein Etikett zu bringen und sie haben gesagt, ja, cool, aber es ist immer noch irgendwie zu sehr, ja, erwartbar und sind wir noch nicht. Und der hat halt Schritt für Schritt sie von einer aus mehr trauen dürfen quasi und hat sie immer mehr auslernen dürfen und hat dann dieses Etikett und diese ja, CI quasi entwickelt mit diesem unterschiedlichen Violett-Tönen quasi, unterschiedlichen Lila-Tönen und mit diesen, ja, so ein bisschen inspiriert von den Wellen vom Bodensee und so auch, also alles so in so wellenformartig, sehr minimalistisch. Und sie haben das entwickelt und sie haben das gesehen und gesagt, ja geil. Und dann war irgendwie klar, shit, dieser Hornstein am See-Name, der passt nicht zu diesen Etiketten. Das passt alles nicht mehr. Das ist einer immer irgendwie als sperrig und Ding vorkommen. Und dann haben sie gesagt, nein, wir müssen den Schritt weitergehen, wir müssen auch das ändern. Kommt noch dazu, dass es im Ort ein Weingut Hornstein gibt. Das heißt, du hast eh schon diese Überschneidung an als Upload. Es war natürlich dann auch ein bisschen einfacher, das dann zu ändern. Und dann war halt so, ja, eigentlich reden wir die ganze Zeit über unser Top-Lager, über die Seehalde. Und der Hof heißt auch Seehaldenhof. Und wir sitzen selber mit unserem Hof direkt in der Seehalde. Es macht ja eigentlich alles Sinn.
Stimmt.
Aber du musst halt einmal checken und dich dann auch drüber trauen, das zu ändern.
Immer wenn du irgendeinen Namen schon seit Ewigkeiten so nutzt, dauert es halt sehr, sehr lang, bis du davon loslösen kannst. Manche kennen es gar nicht, manche sehen gar nicht, dass es die Möglichkeit gäbe. Mhm. Umso stärker, dass sie es gemacht haben.
Ja, voll geil. Und ich finde es auch super wichtig und richtig, weil allein vom Klingen und vom Merken macht Sinn.
Absolut. Ich weiß nicht, ob ich mir Hornstein am See gemerkt hätte, aber Seehaldenhof geht.
Ja, vor allem, wenn es dann ein Konkurrenzprodukt gibt, quasi das auch ja, Hornstein das heißt.
Quasi gleich heißt
das und natürlich immer scheiße. Und aber ganz andere Weinstilistik fährt, ist natürlich ganz schwierig. Ja. Mhm. Und ja, dann haben sie das durchgezogen und ich finde, das ist ihnen total gelungen, weil das ist wirklich ein Etikett, das was aussticht.
Finde ich
auch. Es funktioniert schon ganz gut. Und haben sie auf der Website und so komplett durchgezogen. Deswegen bin ich ja davon ausgegangen, das muss eine Agentur sein.
Ich war fix davon überzeugt, dass eine Agentur gemacht hat.
Voll. Hm. Und dieses Rebranding insgesamt, das hat schon auch was beigetragen zu dem, dass so gut dastehen heute, wie es dastehen. Weil der Simon hat das bestätigt, dass er hat auch gesagt, ja, sie spüren es auch seit so einem Jahr, anderthalb Jahren. Und er hat gesagt, das sind viele Faktoren aus seiner Sicht. Einerseits natürlich dieses neues Auftreten, das macht gleich mal irgendwie aufmerksam. Dann kommt dazu, dass er sagt, Jahrgang 22 ist für ihn auch nochmal ein Jahrgang, wo er ein bisschen freier war, sagt er. Also er hat auch mit den Weinen sich mehr traut ein bisschen gefühlt und war einfach insgesamt nochmal klarer, offener, findet er selber. Und dann ist natürlich auch einfach Glück, was dazu kommt. Leute, die zur richtigen Zeit die richtigen Weine trinken und die Weine halt von ihnen auch vorstellen. Er hat gesagt, ja, eben neuer Auftritt hat auch dazu beigetragen, dass du wirst einfach nochmal anders wahrgenommen und vielleicht wirst auch dann erst zum ersten Mal wahrgenommen, obwohl man vielleicht das Weingut vorher schon kennt hat, aber man checkt gar nicht, dass das ein Survey ist und probiert es halt dann trotzdem nochmal. Und sie haben eben 22 den Weinen auch nochmal konsequenter mehr Zeit gegeben. Also er hat auch gesagt, das war auch nochmal wichtig, sie haben mehr größere, ältere Fässer gehabt, sie haben den Weinen mehr Zeit gegeben. Und er hat einfach viel gelernt in den letzten Jahren. Und das ist so ein bisschen alles in 22 dann ganz gut zusammengekommen oder mit dem Jahrgang 22, aber dann halt 2024 zusammengekommen. Und er sagt, dann gibt es noch einen Faktor, der natürlich auch hilft, ist, es gibt einfach jetzt mit dem Jahrgang 22 ein bisschen mehr Menge.
Okay.
Davor war das auch nochmal alles kleinteiliger, weil diese Weingärten sind ja auch Schritt für Schritt dazugekommen. Das hilft natürlich auch, wenn du nicht nur drei Weine hast, wenn das sofort ausverkauft ist. Da muss der Hype schon richtig groß sein, dass das halt bis zum nächsten Release, dass das dann wieder wer kosten kann. Mhm. Und so war es halt so, es gibt da die Menge, dann sind halt schon langsam auch Händlerinnen, Händler zu einer gekommen, die das dann auch gepusht haben. Also sie haben eben Pinot de Picard dazugekriegt und Weinführer. Und das sind schon zwei wichtige Händler in Deutschland.
Ja, ja, die verteilen da das schon mal
voll
gut.
Und gerade Weinführer für mich jetzt da in der Außenwirkung halt auch einfach ein gewisses Standing.
Absolut.
Weil ich habe mir auch gedacht, wie ich die Nachricht gekriegt habe, so hey, schau dir das an. Und ich habe mir gedacht, ja passt, das muss ich mir mal anschauen. Dann habe ich geschaut, wer das alle hat. Und wie ich gesehen habe, bei Weinführer gibt es das auch. Habe ich mir gedacht, naja gut, das ist schon ein Indikator, dass das grundsätzlich einmal pfeift, wenn das die Bibers ins Sortiment aufnehmen.
So ist es.
Und das war, sagt er auch, das war schon wichtig, weil es ist irgendwo ein Qualitätssiegel. Und natürlich sagt er, ist sich ganz sicher, dass auch sowohl die Fürst als auch die Groß das sehr, sehr gepusht haben, wenn sie es auch nie zugeben würden. Er hat gesagt, die sagen sicher alle, sie haben das nie gemacht, aber er ist sich ganz sicher, dass da zufällig bei den richtigen Händlerbesuchen die richtigen Flaschen am Tisch gestanden sind.
Ah ja.
Und zum Abschluss dieser Folge habe ich natürlich mit Simon noch kurz über die Zukunft reden müssen. Und er hat gemeint, ganz ehrlich, es fühlt sich an, als wären wir gerade erst am Anfang unserer Entwicklung. Und das ist natürlich was extrem Leibendes. Wenn du das Gefühl hast, gibt es eigentlich nichts Besseres.
Kannst du es nicht erreißen.
Ja. Er hat gesagt, das ist einfach noch extrem viel Potenzial da aus seiner Sicht. Sie machen das trotzdem erst 8 Jahre in einer Richtung quasi. Und sie lernen halt jeden Tag dazu, was die Böden, was die Lagen angeht. Es gibt halt auch keine Historie quasi. Ne? Es gibt halt kein Wissen von 30, 40 Jahrgängen, wo du sagst, boah, schau, wie das damals gegangen ist oder wie das damals geschmeckt hat. Du lernst trotzdem alles ein bisschen von euch. Die Reben werden älter.
Ja.
Mit jedem Tag, mit jedem Jahr. Es wird im Endeffekt nur noch geiler. Und gleichzeitig sagt er, auch die Region zieht dem so ein bisschen an. Es gibt einen gemeinsamen Außenauftritt mit der Herkunftsgruppe Bayerischer Bodensee. Da haben sie ein paar Wein- und Obstbauern aus der kleinen Region zusammen da, die gemeinsam nach außen so ein bisschen kommunizieren. Also da passiert auch einfach ganz viel. Und der Simon hat gesagt, das Interesse an diesem Thema Terroir und diesen Ausdruck vom Bodensee in die Weine zu finden, das ist voll da und viele Betriebe stehen da jetzt auch gerade erst ganz am Anfang, das jetzt wirklich einmal auszuprobieren. Und da kommt noch richtig was auf uns zu.
Das heißt, es kommen jetzt immer mehr dazu, die es wirklich interessiert.
Voll. Also es gibt schon ein paar Weingüter rund um und um, die schon in diese Richtung arbeiten. Da Simon hat gesagt, dass aus seiner Sicht waren sie eh schon die Ersten, die das so wirklich gemacht haben. Aber es bewegt sich jetzt viel und da gibt es viele jüngere Winzerinnen und Winzer, die da jetzt ein bisschen pushen. Und eben auch im Obstbau sind da ein paar in dieser Vereinigung dabei. Das sind jetzt irgendwelche 15 Leute oder so. Also ich habe mir das auf der Website nur kurz angeschaut. Sie haben eine kleine Website und machen halt ein bisschen Veranstaltungen und so und schauen halt, dass gemeinsam da ein bisschen Kohle reinstecken, weil wenn da jeder einzeln tut, das bringt gar nichts. Und pushen halt wirklich dieses Thema Bayerischer Bodensee, weil das kennt halt kein Mensch.
Nein, das musst du wirklich erklären. Also voll, macht voll. Das Sinn, dass man sich da zusammentut und gemeinsam arbeitet.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der liebe Simon Hornstein mit seinem Weingut Seehaltenhof in den nächsten Jahren also zaubert. Weil so ein versessener Bodenfanatiker im allerbesten Sinne, der erst jetzt ganz am Beginn steht, das kann eigentlich nur ein Leibender werden.
Absolut, das müssen wir beobachten. Also richtig coole Geschichte, Michi. Vielen, vielen Dank, dass du die Weine mitgenommen hast. Sie sind auf meiner, das musst du jetzt irgendwann einmal anschauen, Listen gestanden. Ich fühle mir ein, dass mir irgendwer mal einen Tipp dazu gegeben hat, aber ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, wer das war. Aber wer auch immer das war, richtig so.
Voll.
Recht habt ihr gehabt. Voll. Und natürlich wird das jetzt spannend zu beobachten in der Zukunft.
Mhm.
Also wenn dieser 22er ist, dann haben die halt einfach sehr viel Potenzial für langfristig spannende Weine.
Oh ja.
Natürlich spitze.
Cool. Ja, und generell, also wenn du dich so mit dem Thema beschäftigst und da so reinfuchst, das ist schon immer was Gutes, wenn du das so machst und dann kommt sowas raus. Also du bist dann trotzdem nicht nur der Bodenfreak, den das halt interessiert, sondern du kannst das auch auf die Flaschen bringen, dann ist das schon sehr, sehr richtig. Ja.
Voll.
Ja, schon echt gespannt.
Ja, sehr gut. Dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns selber Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findest du uns unter @weinfuerwein. Dort auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.